Erlebnispädagogik ist mehr als Lagerfeuer, mehr als Action, Spiele oder draußen sein. In diesem Podcast geht es um Haltung, Wirkung und um das, was wirklich bleibt. Wir sind Clara und Matthias von Aventerra. Unsere Wege und Erfahrungen der Erlebnispädagogik sind ganz unterschiedlich, aber uns verbindet die Leidenschaft, sie lebendig zu machen und ihre Wirkung spürbar zu zeigen. Willkommen bei Mehr als Lagerfeuer. Schön, dass du da bist. Du hast ja sicherlich auch das Gesetz jetzt in Australien mitbekommen, dass es ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 gibt.
Ja, ging ja ganz schön durch die sozialen Medien.
Was hältst denn du von dem Social-Media-Verbot in Australien?
Also zum einen fand ich es unheimlich krass, dass es jetzt tatsächlich so ein ganz rigoroses Gesetz gibt, junge Menschen unter 16 keinen Zugang mehr zu Social Media zu geben. Tatsächlich finde ich es eher ein bisschen schräg, weil erzielt es tatsächlich am Ende die Wirkung, die man sich davon verspricht, nämlich dass Kinder und Jugendlichen vor entsprechenden Inhalten geschützt wird. Und vor allem finde ich es einfach super interessant, mal zu überlegen, und was passiert mit 16? Also dann kriegst du auf einmal schlagartig die ganze Welt der Social Media Bubble ungefiltert, ungelernt da präsentiert.
Ich finde es auch ein bisschen schwierig oder ich würde es auch ein bisschen differenziert betrachten. Ich finde die rechtliche Umsetzbarkeit in Deutschland und oder Europa einfach nicht ganz so einfach. Und ich weiß nicht, ob wir damit einfach am Ziel vorbeischießen und es dadurch einfach was Illegales wird und dadurch das Verlangen danach vielleicht nicht sogar noch größer wird.
Gut vorstellbar. Ich kann mir das tatsächlich auch so gut vorstellen, weil es bleibt ja reizvoll, wenn ich weiß, dass es hier eine Möglichkeit gibt, sich beschäftigen, sich Informationen zu holen, sich auszutauschen, zu konsumieren und so weiter. Wenn das auf einmal so nicht mehr möglich wird, dann glaube ich, schaffen sich dadurch Strukturen, die am Ende dennoch irgendwie so diesen Weg dorthin ermöglichen. Also sei es über, keine Ahnung, VPN-Clients, sei es über mangelhafte Altersfreigaben, sei es über, ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten, das System in dem Moment ja auch so auszutricksen, dass es dann doch nutzbar wird. Und für mich stellt sich dann schon die Frage, wenn das grundsätzlich erst ab 16 Jahr freigegeben wird, dann findet vielleicht gar keine Kontrolle mehr davor statt, weil im Endeffekt die Plattform sicher sagen kann, ja gut, bei uns kommen ja gar keine Kinder und Jugendliche unter 16 in dieses ganze Portal rein. Also warum soll ich mich denn dann auch mit problematischen Inhalten beschäftigen, weil die haben ja per se irgendwie keinen Eintritt. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und vor allem finde ich es auch super interessant, mal reinzugehen oder beziehungsweise auch die Diskussion zu öffnen. Vielleicht bist du da eher näher dran. Was heißt denn für dich eigentlich Social Media? Also was gehört denn da alles dazu? Ist das immer nur dieses TikTok oder Twitch oder was auch immer? Was gehört denn für dich eigentlich zu Social Media dazu? Weil ich merke, dass ich da gar nicht so klar darüber bin, was das eigentlich bedeutet.
Also ich bin an der Zielgruppe ja deutlich näher dran, aber ich merke auch, dass es sehr viele Apps gibt, von denen ich überhaupt nichts weiß, die ich einfach nicht kenne, weil ich selber auch nicht so ultimativ viel online verbringe. Instagram zieht mich schon gerne mal in deren Bann und da verbringe ich gerne mal auch die ein oder anderen Stunden drauf. Aber sowas wie, also TikTok kenne ich noch, Snapchat ist immer noch voll im Hype. Ich weiß aber nicht, welche Plattformen es da noch alle gibt. Für mich zählt unter Social Media auch noch WhatsApp und YouTube. Facebook werden sicherlich die Jugendlichen heutzutage nicht mehr oder nicht mehr wirklich viel benutzen, gehe ich mal von aus. Aber sonst hätte ich jetzt auch keine Apps mehr im Kopf, die da mit reinfallen könnten.
Also gerade wenn du jetzt WhatsApp oder sowas ansprichst oder halt ein anderer Messenger-Kanal, ein Signal oder sonstiges, die haben sich ja durchaus in den letzten Jahren immens weiterentwickelt. So vor nicht allzu langer Zeit ging es halt um Kommunikation. Also ich schicke dir eine Message, du mir, dann machen wir es per Sprache, dann packen wir noch ein paar Bildchen dazu und so weiter. Und in der Zwischenzeit Mit den ganzen Möglichkeiten muss man es ja wahrscheinlich schon auch Richtung Social Media einordnen. Und jetzt kommt für mich da so ein interessanter Gedanke rein. Angenommen, wir hätten jetzt auch bei uns ein Verbot von Social Media unter 16 Jahren. Also im Prinzip auch kein WhatsApp, kein sonstiges und so weiter. Also alles, was irgendwie so in diese Richtung reinfällt, so hier werden Kinder und Jugendlichen unter Umständen mit schwierigen Inhalten konfrontiert oder hier findet auch irgendwelches Grooming statt oder irgendwelches Mobbing und da ist ja tatsächlich irgendwie auch diese Messenger-Kanäle ja relativ weit vorne mit dran, was ja genau solche Sachen angeht. Angenommen, das gibt es nicht mehr. Das gibt es für Leute unter 16 nicht mehr. Dann finde ich, müssen wir uns auch mal auf der Ebene unterhalten. Also ja, Schutz. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Natürlich hat das dann einen gewissen Schutzfaktor. Das Zweite ist aber dann sicherlich, ich schränke ja eigentlich ein Recht ein. Also du als junger Mensch hast ja ein Recht auf Teilhabe. Also du hast ja ein Recht auf Informationen, du hast ein Recht auf Austausch, du hast ein Recht auf Kommunikation und so weiter, dass du dich entfalten kannst, dass du an Leben, sozialer Interaktion teilnehmen kannst. Und das schränke ich ja damit massiv ein, weil das ist ja in dem Sinn dann zumindest auf diesem Weg ja nicht mehr möglich. Und dass wir jetzt alle dann nur noch telefonieren oder uns E-Mails schreiben, oh, das wage ich fast schon auch zu bezweifeln.
Ich bin für die Brieftauben.
Im besten Fall, ja.
Ja, definitiv. Ich sehe das genauso. Vor allem bei den Kommunikationskanälen ist es einfach eine Riesenchance, eine Riesenmöglichkeit für die Jugendlichen auch Teilhabe zu erhalten. Und ich finde, dass Instagram, ich nenne die Plattform jetzt einfach, weil ich damit am meisten Zeit verbringe, ist für mich auch eine gute Möglichkeit, um neue Impulse zu gewinnen, um neue Menschen kennenzulernen, um neue Informationen zu bekommen, um auch auf dieser Weiterbildungsebene sich auszutauschen und ja, neue Informationen zu erhalten.
Ja, ich finde es einen ganz interessanten Aspekt, dieses Thema Teilhabe, weil wir, um jetzt auch mal so auf unsere Arbeit ja auch zu kommen, weil wir ja ganz häufig mit diesem Prinzip der Teilhabe ja arbeiten. Wir wollen es möglichst vielen Menschen ermöglichen, mit uns gewisse Programme zu machen. Wir wollen jeden Mensch ja auch so in seiner Einzigartigkeit ja auch annehmen. Wir wollen immer wieder versuchen oder wir schaffen immer wieder niederschwellige Zugangsvoraussetzungen, dass wir mal per se ja niemanden ausgrenzen, sondern es für alle ermöglichen, an unseren Aktivitäten teilhaben zu können, um am Ende ja davon auch ein Stück Entwicklung draus abzuleiten oder im Prinzip zu sagen, durch das, dass du bei uns mit uns an diesem Programm teilhaben kannst, ermöglichen wir dir ja eine Chance, dich auch weiterzuentwickeln. Sei es im Persönlichen, sei es im Rahmen von Interaktionen mit anderen Menschen, sei es aber halt auch mit, wie interagiere ich mit anderen Menschen, so wie schaffe ich es auch wieder so dieses, ich nehme auch dich ernst, ich nehme dich wahr, ich respektiere dich, ich höre dir zu, ich wertschätze dich so. Und dennoch schaue ich nach meinen eigenen Bedürfnissen und schaue, wie kann ich mich positionieren, wie kann ich mich entwickeln. Und da bin ich total bei dir. Was nehmen wir an der Stelle vielleicht auch an Chance für Teilhabe auch wiederum weg, wenn mir ein Kanal oder eine Möglichkeit oder mehrere Kanäle und Möglichkeiten in dem Moment nicht mehr zugänglich sind?
Ich finde, da sollten wir halt mehr drauf schauen, wie wir die Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten, diese Plattformen zu nutzen. Stichwort Medienkompetenz.
Befähigung hätte ich da jetzt mal so als ein Gedanke in Raum geworfen. Befähigen wir nicht eh schon in unserer Arbeit Menschen dazu, für sich selber einzustehen? Befähigen wir nicht Menschen auch schon da dazu, also wieder mit unseren Methoden zu gestalten, also bestenfalls ja auch sogar Gesellschaft mitzugestalten? Wir hatten es, glaube ich, vor einiger Zeit mal von der Gestaltungskompetenz DEHAN und Bildung nachhaltiger Entwicklung, wo es ja auch genau so darum geht, zu sagen, um auch wirklich eine gute Teilhabe an der Gesellschaft zu haben oder das auch nutzen zu können, brauche ich am Ende eine Befähigung. Ich muss lernen, mit dem, was mich erwartet, umzugehen. Da finde ich, haben wir wieder super schöne Möglichkeiten ja in unserer Arbeit, dass wir genau diese Sache ja auch trainieren können. Erfahrungen machen, also am Ende ausprobieren, zu schauen, was funktioniert nicht, wo brauche ich noch Informationen, war vielleicht das, was ich gedacht habe, was richtig ist, am Ende vielleicht doch nicht wirklich hilfreich oder vielleicht nur ein Teil oder hat sich es vielleicht sogar als falsch dargestellt, weil so konnten wir es nicht umsetzen. Nur mal um so ein paar Gedanken jetzt auch so, was könnte so eine ganz interessante Verknüpfung sein zwischen sozialen Medien, zwischen Teilhabe, zwischen Befähigung und am Ende unserer Arbeit.
Hättest du jetzt in deinem Kopf ein optimales Vorgehen, wie man Kinder und Jugendliche befähigen kann?
Ich glaube, am Ende kommt es darauf an, sich dessen immer wieder bewusst zu machen. Und ich glaube, dass auch wir so mit unserer Arbeit und ich stelle jetzt einfach mal in den Raum, dass viele Menschen, wenn sie Erlebnispädagogik hören, wohl eher so dieses, ja, wir sind da halt im Wald unterwegs und wir sind da so Outdoor und draußen und Wildnis und Wetter und so weiter, dass das für viele wahrscheinlich schon auch die Idee oder zumindest die erste Assoziation von Erlebnispädagogik ist. Und von daher glaube ich, an der Stelle können wir, wenn wir diesen Raum auch ein Stück verlassen, mit unserer Arbeit da durchaus ganz viel bewirken. Je nachdem, wie wir dann halt verschiedene Programmbausteine oder verschiedenste auch Interaktionsgeschichten gestalten, können wir durchaus soziale Medien mit einbauen. Vielleicht ein konkretes Beispiel an der Stelle. Angenommen, ich habe jetzt irgendeine Kochaktion, so als erlebnispädagogisches Programm. Das haben wir ja immer wieder, dass wir gerade mit Gruppen dann im Endeffekt eine Mahlzeit zubereiten und jetzt haben wir halt nicht ein Kochbuch da liegen oder vielleicht zwei Kochbücher oder sonstiges, sondern jetzt nutzen wir halt am Ende vielleicht Ideen, die wir beim Recherchieren finden, irgendwelche Outdoor-Feuergerichte, die uns vielleicht präsentiert werden und nehmen diese Idee und jetzt kommt sogar gleich noch ein weiterer Schritt dazu, nutzen dann da vielleicht auch eine KI und sagen, ich habe gesehen, hier hat jemand im Dutch Oven ein Süßkartoffel-Kokos-Gratin zubereitet. Was brauche ich denn dafür, wenn das nachher für 12 Personen sein soll? Allerdings davon 3 vegan essen, 2 davon vielleicht Laktoseintoleranz sind und es soll auf gar keinen Fall Brokkoli drin vorkommen. Kannst du mir ein Rezept ausspucken, was genau das alles beinhaltet? Also dann hätten wir so eine schöne Verknüpfung zwischen, wir sind irgendwie Outdoor, wir erschaffen was mit unseren Händen, wir nutzen alle unsere Möglichkeiten so mit Handeln, Denken, Fühlen und am Ende erleben wir, reicht's oder reicht's nicht, schmeckt's oder schmeckt's nicht. Würden wir es wieder so machen? Würden wir es nicht so machen? Was müssten wir anders machen, damit am Ende das Rezept vielleicht besser zu unserer Gruppe passt? Also braucht es vielleicht einen neuen Prompt dazu, der heißt, wir sind hungrig, um am Ende eine passende Menge zu kreieren. Also ich glaube, wir kriegen da schon so einige schöne Beispiele hin, wie wir am Ende auch diese soziale Welt, also diese Social-Media-Welt im Endeffekt, diese digitale Welt, wie wir die trotzdem auch mit der realen, analogen Welt verknüpfen können.
Ich habe auch schon früher immer gerne projektbezogen gearbeitet und gar nicht so fachspezifisch, sondern einfach, wenn ich ein Projekt gemacht habe, dann brauchte ich Mathekenntnisse, um eine Kalkulation aufzustellen. Dann brauchte ich die Kenntnisse von BWL, um einen Businessplan zu erstellen. Dann brauchte ich die Kenntnisse von Kunst, um ein Logo mir erstellen zu lassen. Und ich finde, so kann man eigentlich dann auch unsere Programme auch nutzen. Also überhaupt gar nicht fachspezifisch, sondern komplett übergreifend, weil letztendlich nehme ich die Welt so war. Also bei mir in meiner Welt ist es zumindest ganz häufig so, dass ich ganz viele verschiedene Themen aus verschiedenen Bereichen brauche und das auch voll sinnvoll ist, die zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Vorbereitung auf das Leben. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit, um die Kinder und Jugendlichen langsam zu befähigen.
Ja, und ich glaube vor allem auch, dass wir auch mit unseren Methoden durchaus so einige der vielleicht schwierigen Themen aus Social Media ganz gut bearbeiten können. Also gerade so dieses Thema, was gebe ich preis, wie will ich gesehen werden, wie nimmt mich jemand wahr und solche Themen, die lassen sich ja auch durch unsere Methoden am Ende ja auch super gut umsetzen, dass wir Leute ausschließen, die dürfen nicht mitmachen, warum auch immer, weil es halt in der digitalen Welt genauso ist. Wir können mit Kommunikation arbeiten, was wir vielleicht aus WhatsApp oder Ähnliches kennen. Ich glaube, hier haben wir echt gute Ansatzpunkte. Wir müssen vielleicht unsere Programme erweitern. Vielleicht geht es nicht immer nur um Teamarbeit, vielleicht geht es nicht immer nur um Vertrauen, vielleicht geht es nicht immer nur um Kommunikation, sondern vielleicht müssen wir uns an der einen oder anderen Stelle halt spezialisieren und sagen, wenn es um Kommunikation geht, dann geht es vor allem auch darum, wie erleben wir das? Was gebe ich denn tatsächlich preis? Was wird mir auch suggeriert? Wie soll es hier aussehen? Wie ist es in Wirklichkeit? Also glaube ich ganz stark, dass wir da Anknüpfpunkte finden und gerade vor allem, wenn wir dieses, ich nenne es einfach mal Dreieck, dieses Dreieck sehen, so mit Schutz, mit Teilhabe und mit Befähigung. Also gerade wenn wir sagen, wir wollen Teilhabe und Befähigung erlebbar machen in allen Bereichen. Wir wollen zeigen, wie man wirksam sein kann. Wir wollen zeigen, dass man was tun kann, dass man mitgestalten kann, dass man Einfluss nehmen kann und so weiter. Dann sehe ich da schon auch eine Chance, wie wir mit unseren zumindest bisherigen Angeboten da mit anknüpfen können und auch ein entsprechend passendes neues Angebot daraus gestalten können.
Ich auch, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schon öfter mal das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir es schon im Podcast benannt haben, aber das Thema Visitenkarte, wie zeige ich mich vor anderen, wie zeige ich mich vor allem in der Berufswelt, in der Azubi-Welt, kurz vor der Ausbildung, kurz nach der Ausbildung, kurz vor dem Beruf oder Berufseinstieg. Und da ist Social Media halt auch einfach ein Riesenfaktor geworden. Habe ich ein öffentliches Profil, mit welchen Bildern bespiele ich das? Mit welchem Profilbild bespiele ich das? Mit welchem Namen bespiele ich das? Soweit ich weiß, checken aktuelle geschäftsführende Personen immer die Social Media Profile, bevor man die Personen einstellt, um zu checken, hey, was spiegelt der überhaupt so wahr? Wie präsentiert er vielleicht auch unser Unternehmen, wenn die Person eingestellt werden sollte und so weiter? Also das ist schon auch einfach ein hochaktuelles Thema, was man sehr bewusst, aber auch für sich nutzen kann. Wenn ich das eben weiß, dann kann ich ganz bewusst Bilder posten, wo ich auf Weiterbildung bin. Bilder posten, wo ich gerade aktiv war. Ich kann es aber auch bewusst lassen, je nachdem, bei welchem Unternehmen ich mich gerade bewerbe. Mhm. Also ich finde das auch zu sehen, welche Chancen auch Social Media und die ganze digitale Welt bietet, sollten wir auf jeden Fall auch beleuchten und auch wertschätzen, wenn die Jugendlichen ihren eigenen Weg gefunden haben. Thema KI und Präsentationen oder Hausarbeiten oder Aufsätze oder andere Möglichkeiten, wo man die KI auch noch nutzen kann.
Ich habe jetzt gerade noch dran gedacht, wir haben ja immer wieder die Diskussion, gerade bei unseren längeren Programmen, sei es mal bei einer Klassenfahrt oder sei es auch mal bei einem Reiseprojekt, wie wollen wir eigentlich mit diesem Telefon umgehen? Also wie wollen wir denn eigentlich mit diesem Smartphone während dieser Zeit umgehen? Zum einen haben wir nicht immer überall Empfang oder überall ausreichend Energie, gerade wenn ich da jetzt an so eine Bergtour denke oder gerade wenn ich an eines unserer Wildniscamps denke, wo wir ja bewusst ja Plätze aussuchen, die ja auch diesen besonderen Charakter haben und auch dieses Thema Wildnis, Einsamkeit, Faszination, Natur und so weiter ja inne haben. Da haben wir ja immer wieder so dieses Thema, wie gehen wir denn damit um? Genau da finde ich es ja auch nochmal einen sehr, sehr interessanten Aspekt, eben zu sagen, was passiert denn mit uns? Also was passiert denn mit uns, wenn wir jetzt mal über einen bestimmten Zeitraum nicht diese freie Verfügbarkeit haben? Können wir uns auf so ein Experiment vielleicht an der Stelle auch mal einlassen, eine gewisse Zeit, gewisse Zeitslots mal zu, ja, auch zu beobachten, was macht's mit mir, wenn ich das auf einer Bergtour nach dem Frühstück einpack und am Abend, nach dem Abendessen wieder auspack? Wie verändert sich auch meine Wahrnehmung? Also wie nehme ich das wahr, was um mich herum passiert? Und vor allem, wie teile ich denn diese Wahrnehmung im Vergleich vielleicht zu demselben Tag vor 2 Wochen, der eben ganz alltäglich abgelaufen ist? Also auch da, glaube ich, haben wir durch eine ganz automatische Nichtverfügbarkeit ja auch eine Möglichkeit, sich nochmal ganz anders mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und zwar gar nicht auf einer, ich hebe jetzt meinen Zeigefinger hoch und erzähle euch mal, wie schlimm das Ganze ist und was ihr damit eigentlich auch preisgibt, sondern eher so, was mache ich denn damit für eine Erfahrung? Entspricht die tatsächlich vielleicht so dieser Sorge, die ich hatte, wo ein Tag offline, was verpasse ich, was entgeht mir, wo bin ich nicht mehr anschlussfähig, bis hin zu, eigentlich ist das ganz in Ordnung, das ist vielleicht kein Dauerzustand und es fällt mir vielleicht im Alltag wieder schwerer, mich daran zu halten oder da weniger davon zu konsumieren, aber in dem Moment unter den Voraussetzungen ist mir möglich und dessen bin ich mir bewusst. So, mir ist es bewusst, dass es auch ohne gehen kann und dass es vielleicht sogar einen positiven Effekt hat. Und auch dann sind wir wieder bei Befähigung, weil wenn ich das ja wieder erlebt habe, dann habe ich eine andere Verbindung dazu. Und dann kann ich mich selber wiederum anders regulieren und kann sagen, es ist in Ordnung, dass ich nicht sofort antworte. Oder ich kann es auch besser einschätzen. Ist wirklich wichtig, jetzt zu antworten? Kann ich mir vielleicht auch mal Zeit lassen. Und genauso dieses Thema Wirkung, also wirkt der Moment, den ich vielleicht nachher poste, nochmal ganz, ganz anders, weil ich hatte Zeit, das für mich einfach auch zu verarbeiten, vielleicht auch mit einem ganz anderen Text zu versehen, was ich dann darunter poste oder mit einer ganz anderen Kernaussage, die ich übers Audio damit einspreche, wenn ich das vielleicht einfach 3 Stunden, 5 Stunden später mache. Und da kommt mir halt gleich so das Beispiel in den Kopf. Mir geht es immer so, wenn ich auf Bergtour gehe und ich mache das ja furchtbar gerne und bei der ersten Etappe, wenn ich da irgendwo hochlaufe, da drückt der Rucksack, da ist das noch nicht, da passt hier nicht, da drücken die Schuhe, das ist einfach noch nicht richtig rund. Und dann komme ich immer irgendwie an, auf einer Hütte oder auf dem Weg zwischendrin an einem Pauseplatz und ärgere mich oder stelle mir die Frage immer, warum mache ich eigentlich diesen Scheiß schon wieder? Warum kann ich nicht so wie alle anderen ans Meer liegen und einfach Urlaub machen? Warum quäle ich mich schon wieder da hoch? Wozu mache ich das alles? Und ich glaube, wenn ich in dem Moment das dann halt raussende, womöglich noch mit einem Bild dazu, dann mache ich ein Statement. So, und das ist eine Momentaufnahme. Vielleicht, oder bei mir weiß ich es zumindest, 3 Stunden später, wenn ich auf der Hütte angekommen bin, wenn ich gemütlich im Sonnenuntergang auf der Terrasse sitze, dann finde ich es übergeil, dass ich jetzt da angekommen bin. Und dann waren die Strapazen das allemal wert. Und ist vielleicht nicht lieber das, was auch einen großen Mehrwert hat? Oder beziehungsweise sollte nicht das vielleicht dann in der Kombination das Passende sein, zu sagen, hey, und es war voll wichtig, mich da durchzukämpfen, dass ich sowas Schönes erleben durfte. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht erlebt, hätte ich vorher aufgegeben. Und ich lasse es zu, weil ich es vielleicht nicht sofort immer gleich rausgehauen habe. Also, so geht es mir zumindest so, in meiner kleinen Welt.
Mir geht es da ähnlich, nicht mit Bergtouren.
Du warst ja auch unglaublich viel reisen. Am Ende ist es, sich selber ein Bild zu machen von einem Land, von Menschen, von Situationen, ist einfach ganz häufig was anderes, wie alleinig aus der Social-Media-Welt heraus zu sagen, boah, ich will da auch mal hin oder ich gehe da gar nie hin. Das ist ja alles super, super schrecklich oder super schön. Und die Erfahrung wirst du ja sicherlich in all deinen Reisen ja auch schon gemacht haben.
Auf jeden Fall. Vor allem fand ich das immer super spannend und das finde ich jetzt auch immer noch super spannend, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, oh, du hast so ein geiles Leben oder du bist ja nur am Reisen, du bist ja nur unterwegs. Und dann bin ich immer so, ja, Ich bin schon viel unterwegs, vor allem auch viel mit der Arbeit, was viele, zumindest bei Social Media, als Urlaub oder Reisen abstempeln oder halt so schnell drüber swipen. Aber trotzdem waren die Reisen einfach mit sehr vielen Herausforderungen versetzt. Also ich hatte natürlich auch da meine schlechten Tage und natürlich habe ich auch jetzt immer noch meine schlechten Tage. Aber wer postet schlechte Tage? Oder wer postet, wenn es einem mal nicht so gut geht? Man postet meistens nur, wenn es einem gut geht. Und da sehe ich manchmal schon auch die Schwierigkeiten drin, vor allem, wenn ich das in meinem Umfeld selber so nah mitkriege. Schon verrückt. Alle denken immer, oh, mir geht's immer ultra gut und geiles Leben. Und ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Leben, definitiv. Aber mir geht's auch nicht immer gut. Ich habe auch nicht immer 100% Tage. Ich habe auch anstrengende Arbeitstage, lange Arbeitswochen. Und das sieht man nicht immer auf Social Media.
Und jetzt zurück zur Eingangsfrage, Clara. Verbot für Jugendliche unter 16 Social Media zu nutzen, ja oder nein?
Also ich spreche mich eher dagegen aus, weil ich die Befürchtung habe, dass es einfach in eine andere Richtung schießt. Und ich würde mich deutlich mehr dafür aussprechen, einfach zu schauen, wie wir die Jugendlichen befähigen können, Social Media zu nutzen und bewusst auch nicht zu nutzen.
Ich bin da total bei dir. Also ich spreche mich auch dagegen aus, weil mir eben gerade dieses Thema Befähigung da völlig hinten runterfällt. Und ich glaube, wir müssen vielmehr dieses Thema Umgang, guter Umgang und vor allem drüber sprechen. In unsere, ja, auch am Ende in unsere Arbeit mit integrieren. Weil wir haben die jungen Menschen, die nutzen ihre Pausen auf Social Media, so, die haben dieses Gerät im Endeffekt mit dabei. Vieles läuft darüber, auch wir kommunizieren darüber. Und von daher fände ich es einfach richtig stark, so, wenn wir das auch mehr in unseren Programmen verankern können, wenn wir es auch mehr in Ausbildung oder in Weiterbildungen verankern können, um da einfach auch nicht nur sensibel dafür zu sein, sondern tatsächlich, und das fand ich ganz interessant, so, wenn man drüber nachdenkt, wir treffen Vereinbarungen im Umgang damit, wie konsequent sind wir eigentlich damit? Und haben wir eigentlich auch unsere eigene Screentime im Blick und können wir eigentlich auch, genauso wie wir es von unseren Teilnehmenden erwarten, auch für einen gewissen Zeitraum drauf verzichten. Und ich glaube, das eröffnet auch nochmal eine wahnsinnig tolle Beziehung. Und dann haben wir, glaube ich, oder da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dann haben wir vor allem auch eine Basis, wo wir vielleicht auch die Themen besprechen können, die eben problematisch sind. Vielleicht auch genau über die unangenehmen Inhalte sprechen können, die uns widerfahren, die wir ansonsten vielleicht nicht richtig eingeordnet kriegen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns auch damit beschäftigen und dem ganzen Thema annehmen und am Ende einen super schönen Umgang oder vor allem einen super konstruktiven Umgang damit finden.
Ja, cool. Das erste Mal könnt ihr jetzt unten bei Spotify abstimmen. Und zwar seid ihr für ein Social-Media-Verbot oder dagegen?
Was sind deine Gedanken dazu? Welche Impulse nimmst du mit und welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib uns in die Kommentare und lass uns darüber in Austausch kommen. Alle weiteren Infos und Links findest du in der Folgenbeschreibung. Das war ein Einblick in echte und wirksame Erlebnispädagogik mit Aventerra. Bei uns geht es um mehr als Lagerfeuer.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.